Deutschlandfunk.
Willkommen im Hörsaal, einem Podcast von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die interessantesten Vorträge aus der Wissenschaft. Zweimal die Woche neu, aus allen möglichen Fachbereichen. In dieser Folge erfahrt ihr, wie ihr finanziell gut vorsorgen könnt und auf welche Ratschläge ihr in Sachen Aktien besser nicht hören solltet. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Hallo.
Welche unterschätzten Aktien gehören jetzt ins Portfolio?
Meine Top 4 Aktien.
8 Hotstocks.
Ich zeige dir heute 5 Aktien, die in Zukunft stark profitieren könnten.
Mit Aktien einfach und schnell reich werden.
Nein. So einfach ist es nicht. Schnell allermeistens auch nicht. Und reich, naja, könnt ihr euch denken. Aber lasst euch trotzdem nicht verunsichern.
Aktien sind eigentlich eine sehr, sehr gute Anlagemöglichkeit.
Und ja, angesichts dessen, was uns an Rente wohl erwartet bzw. nicht erwartet, ist das ja auch sinnvoll.
Spätestens, wenn man in Ruhestand geht, ist es eben gut, wenn man ein paar Rücklagen hat.
Sagt Julian Timme, Professor für Finance am Karlsruher Institut für Technologie. Okay, dann fragt sich also,
welche Aktien soll ich denn jetzt kaufen?
Das klären wir in dieser Folge. Soll ich wirklich Aktien kaufen und wenn ja, welche? So heißt der Vortrag von Julian Timme. Und darin erklärt er auch, warum das seines Erachtens so ist. Gehalten hat er den Vortrag am 21. November 2025 im Rahmen der Nacht der Wissenschaft am KIT. Gleichzeitig war das auch seine Antrittsvorlesung. Er war zwar vorher schon 6 Jahre Juniorprofessor dort, ist dann aber im August 2025 zum Prof auf Lebenszeit befördert worden. Ja, und weil das so ein wichtiger Schritt ist, hat er vor seinem Vortrag noch einigen Menschen gedankt. Und das erklärt jetzt die Namen, die ihr gleich hört. Marliese, Christian und Nicole. Das sind Marliese Urich-Homburg, eine Kollegin von ihm und auch Professorin am KIT. Christian Schlag, Prof an der Uni Frankfurt, wo Julian Timme mal Postdoc war. Und Nicole Branger, Professorin in Münster und ehemals seine Doktormutter. Das nur kurz vorab, damit euch das nicht irritiert gleich. Julian Timme.
Genau, und damit sind wir schon beim Thema, was wir nämlich machen. Marliese, Christian, Nicole und ich, wir befassen uns mit dem Thema Asset Pricing, also der Frage, wie Preise von Vermögensgegenständen, also auf Englisch Assets, zustande kommen. Also ein Asset, das ist irgendeine ökonomische Ressource, die jemandem gehört und die in der Zukunft einen unsicheren Nutzen stiftet. Das klingt sehr abstrakt. In meinem Fall sind das in der Regel Aktien. Ich befasse mich mit dem Aktienmarkt. Dann ist es natürlich sehr viel konkreter. Also ich frage mich in meiner Forschung, warum bewerten Menschen Aktien so, wie wir es in den Daten beobachten? Das ist also eine sehr positive Forschungsrichtung, also positiv im Sinne von, wir wollen erstmal verstehen, was ist. Und wir geben eigentlich keine Handlungsempfehlungen. Und deswegen lehne ich mich heute ziemlich aus dem Fenster bei diesem Vortrag, wenn ich über die Frage spreche, soll ich wirklich Aktien kaufen und wenn ja, welche? Okay. Das sind ja zwei Fragen. Und ich versuche erstmal die erste zu beantworten. Und das ist so, man muss erstmal wissen, in Deutschland haben so ein Viertel der Leute, abhängig von der Umfrage, ein Viertel bis ein Drittel der Menschen gar keine Ersparnisse. Und oft haben die keine Ersparnisse, weil die nicht sparen können. Das heißt, die haben gar nicht das genügende Geld, um Ersparnisse aufzubauen. Das heißt, für die stellt sich diese Frage gar nicht. Und das ist schlecht, weil es natürlich gut ist, wenn man ein bisschen Puffer hat für schlechte Zeiten. Und spätestens, wenn man in Ruhestand geht, ist es eben gut, wenn man ein paar Rücklagen hat. Und viele Menschen in Deutschland sparen deswegen auch, aber nur ganz wenige haben Aktien. Nämlich nur ein Sechstel der Menschen in Deutschland hat Aktien. Entweder direkt oder eben in Fonds oder ETFs, also quasi indirekt. Und die Frage ist, ob das richtig ist. Gleichzeitig sieht man in der Debatte immer wieder Leute, die sagen, um Aktien kommen wir nicht drum rum. Also wir sollten alle Aktien haben. Und diese Debatte ist so ein bisschen aus dem angelsächsischen Diskurs geprägt. Denn wenn man einen Amerikaner fragt, soll ich Aktien kaufen? Der sagt, auf jeden Fall. Und ein Brite würde genau das Gleiche sagen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass der amerikanische und der britische Aktienmarkt über die letzten 150, 200 Jahre wahnsinnig gut gelaufen ist. Okay? Also da hat man sehr, sehr gutes Geld verdient und musste gar nicht viele Risiken eingehen. Ich beziehe mich hier auf ein Papier von Anna Kulova, Cederberg und Doherty aus dem Jahr 2022 mit dem Titel Stocks for the Long Run Evidence from a Broad Sample of Developed Markets, publiziert im Journal of Financial Economics. Und was die gemacht haben ist, sie haben sich angeguckt, was ein Investor, der im heimischen Aktienmarkt investiert, nach 30 Jahren für eine Rendite bekommen hat im Durchschnitt. Und um das zu machen, haben sie sich lange Zeitreihen von Aktienrenditen angeguckt und haben aus diesen Zeitreihen neue Zeitreihen generiert, also quasi alternative Realitäten simuliert mit einer Technik, die wir Bootstrapping nennen in der Ökonometrie. Und was wir hier sehen, ist also eine ganze Verteilung von möglichen Szenarien, wie es hätte ausgehen können, wenn man eben $1 in dem Fall in den USA in Aktien investiert. Und zwar in alle Aktien, also in den gesamten Markt. Man wählt nicht irgendwie Aktien aus, sondern man investiert in den gesamten US-Aktienmarkt und lässt es dann einfach für 30 Jahre liegen. Und was man sieht ist, aus einem Dollar werden nach 30 Jahren im Durchschnitt $8,91. Ist eigentlich sogar mehr, weil das ist kaufkraftbereinigt. Das bedeutet im Prinzip, am Anfang hätte ich mir eine Banane kaufen können von meinem Investment und nach 30 Jahren kann ich mir 9 Bananen kaufen. Im Durchschnitt. Okay, also das ist ein ziemlich fantastischer Wert, verneunfachen in 30 Jahren. Es kann auch viel besser laufen. Wenn es richtig gut läuft, kann ich auch ver-42-fachen in 30 Jahren. Okay, also das ist natürlich ein fantastisches Ergebnis. Und es kann natürlich auch schlecht laufen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich real Geld verliere, wenn ich 30 Jahre im US-Aktienmarkt investiere, die liegt nur bei 1,2%. Also es ist extrem unwahrscheinlich, dass ich Geld verliere, dass ich also einen Kaufkraftverlust habe, wenn ich eben langfristig im Aktienmarkt in den USA investiere. Bei den Briten sieht es so ähnlich aus. Die Werte sind nicht ganz so gut, aber immer noch sehr gut. Verfünffachen im Durchschnitt, ver-22-fachen ungefähr, wenn es richtig top läuft. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich was verliere, liegt so bei 3%. Die Autoren sind jetzt aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben sich auch noch andere Länder angeguckt. Weil das sind so die typischen Länder, die in der Literatur oft studiert werden. Die haben gesagt, naja, vielleicht sollten wir noch andere entwickelte Länder angucken. Das heißt, sie haben sich immer Zeitreihen angeguckt, auch von Ländern, ab dem Zeitpunkt, als sie als entwickelt galten. Okay, insgesamt 45 Länder und haben quasi die gleiche Übung nochmal gemacht für die anderen Länder. Und dann kriegt man ein etwas anderes Bild. Also wenn ich auf die gesamte Stichprobe gucke und auf den Mittelwert, dann liegt er immer noch bei 7. Also ich versiebenfache durch 30 Jahre Aktieninvestment, was immer noch ziemlich gut ist. Es kann richtig super gut laufen. Ich kann ver-50-fachen, wenn es richtig top läuft. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich real Geld verliere, die liegt bei 12%, also 10-mal so hoch wie beim US-Aktienmarkt. Also deutlich höher. Und damit sagen sie, der Aktienmarkt ist also eigentlich viel riskanter, als wir dachten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich Geld verliere, auch am Aktienmarkt, wenn ich für 30 Jahre anlege, liegt ungefähr bei 1/8. Und woran liegt das, dass das so unterschiedlich ist? Na, das liegt daran, dass in den USA einfach 150 Jahre quasi nicht viel los war. Da war kein Krieg und nichts. In diesem Sample, was wir später angucken, ist zum Beispiel Deutschland in den 40ern mit drin. Okay, also gegen Kriegsende war halt einfach 90% des Börsenwerts weg. Und das heißt, wenn ich als Sparer irgendwie 1948 in Rente gehen wollte, dann war das einfach ein verdammt schlechter Zeitpunkt. Okay, so was Ähnliches auch in Japan passiert. Da gab es eine Hyperinflation in den 40ern. Wir hatten in den 70ern eine Revolution in Portugal und so weiter und so fort. Also wir haben alle möglichen Ereignisse in dieser Stichprobe drin, die uns eben das Ergebnis versauen. Und wir können alle nicht in die Glaskugel gucken, wir wissen nicht, was morgen passiert. Aber trotzdem muss man diese Zahlen so ein bisschen richtig einordnen. Weil erstens stellt sich natürlich die Frage, wenn ich nicht Aktien kaufe, um zu sparen, was mache ich denn dann? Okay, in Deutschland sagen viele, ja, Immobilien sind doch super. Aber ganz ehrlich, in einem Weltkrieg ist eine Immobilie auch manchmal nicht so toll. Ja, wenn da eine Bombe drauf fliegt oder so, dann ist halt auch nicht so super. Ja, Gold wird oft genannt, aber Gold ist eben auch, wenn man jetzt auf die letzten 100 Jahre guckt, in den ersten 50 Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich der Preis überhaupt nicht bewegt. Der war ungefähr immer Inflation. Okay, also da hat man gar nichts, hat man gar keine Rendite bekommen. Jetzt in den letzten 20 Jahren ist der Goldpreis ziemlich stark gestiegen, aber der war in den 80er Jahren auch schon mal so hoch und ist dann wieder runtergegangen. Also es ist noch nicht so klar, wo die Reise hingeht. Also bei Gold muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es hält, man sagt immer, das ist super sicher, aber man kriegt eben auch einfach nicht viel dafür im Durchschnitt. Ja, der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, ist, was der Investor hier in dieser Studie macht, ist auch nicht so clever. Weil der investiert immer nur zu Hause und der investiert nie in einem anderen Land. Okay, das ist hier die Annahme. Der Investor investiert immer $1 oder 1 Euro im heimischen Markt. Aber ich kann natürlich auch meine Investitionen streuen. Also ich könnte auch ein bisschen in den USA investieren und ein bisschen in Japan und vielleicht ein bisschen in Europa und so eben diese Risiken, die so drastisch sind hier, natürlich extrem mindern. Weil es einfach sehr unwahrscheinlich ist, dass überall auf der Welt gleichzeitig Revolution ist. Okay? Und wenn das so ist und wenn wir einen Atomkrieg haben und alles kaputt ist, ja, dann ist auch egal. Ja, dann ist uns unsere Aktien ehrlich gesagt auch völlig Wumpe. Ja. Dann haben wir andere Sorgen. Also, man kann auch ein bisschen seine Investments streuen und das gilt nicht nur über verschiedene Länder, sondern es gilt auch über die Zeit. Was der Investor hier macht, ist auch deswegen ungeschickt, weil er alles an einem Zeitpunkt investiert und an einem späteren Zeitpunkt alles gleichzeitig rausnimmt. Okay? Und wenn jetzt ein Monat vor diesem Zeitpunkt eben irgendwas passiert, dann hat er Pech gehabt. Das heißt, was man besser machen sollte, ist langsam ansparen. Das machen auch viele. Okay, man spart vielleicht jeden Monat das, was man eben zurücklegen kann, 100 Euro, legt das in einen Sparplan. Dann ist man auch nicht so abhängig davon, ob man gerade kauft, wenn der Markt gerade eher hoch ist. Das können wir im Nachhinein immer sagen, ob er zu dem Zeitpunkt hoch war. Jetzt aktuell ist es schwierig zu wissen, ob der Markt jetzt gerade hoch ist. Aber im Nachhinein weiß man das. Und wenn ich aber einfach jeden Monat 100 Euro anlege, ist mir das völlig egal. Weil dann lege ich immer zu einem durchschnittlichen Preis an. Und genauso sollte man es auch machen, wenn man entspart. Also wenn man in die Rente geht, Richtung Rente, sollte man überlegen oder eben zu dem Zeitpunkt, wo man das Geld braucht für irgendwas anderes, sollte man eben langsam Geld rausnehmen aus dem Aktiendepot und nicht alles gleichzeitig. Also es gibt da diese bekannte Regel, 100 minus Alter, das ist eine ganz gute Daumenregel. Ich bin jetzt 40 Jahre alt, 100 minus 40 ist 60. Ich sollte also ungefähr eine Aktienquote von 60% haben. Und wenn ich älter werde, dann nehme ich langsam Geld raus. Weil dann ist es mir auch egal, wenn es mal einen Einschlag gibt, weil ich ja immer wieder Geld rausnehme. Und das bedeutet, ich bin nicht so abhängig davon, ob alles gut geht. Okay, also das sind auf jeden Fall gute Tipps. Ansonsten in ein breites Portfolio anlegen ist gar nicht so eine schlechte Idee. Und das ist schon die zweite Frage. Welche Aktien soll ich denn jetzt kaufen? Und da ist die einzig richtige Antwort viele Aktien. Nicht eine Aktie und nicht zwei Aktien. Aber zwei sind schon besser als eine. Weil eine Aktie, die kann immer mal fallen. Und manchmal passiert es dann einfach, dass die andere Aktie zum gleichen Zeitpunkt steigt und dann gleicht sich das ungefähr aus. Okay? Das heißt, zwei sind schon besser als eine, aber drei sind noch mal besser und noch besser wären Tausende. Okay? Das heißt, man sollte auch nicht immer in einer Branche nur investieren, also zum Beispiel nicht nur Automobilaktien kaufen. Denn wenn sich irgendwie rausstellt, dass alle auf einmal Elektroautos fahren wollen und alle deutschen oder alle Autohersteller in Deutschland eben darauf nicht so gut vorbereitet sind, dann kann halt sein, dass die Preise alle gleichzeitig fallen von BMW und Mercedes. Also lieber auch nochmal eine Pharmafirma und eine Technologiefirma und so weiter und so fort. Breit streuen. Und das, was ich eben gesagt habe, stimmt natürlich auch. Nicht nur in Deutschland investieren, auch in anderen Ländern. Und das ist mittlerweile total einfach, denn wir haben Exchange-Traded Funds, sogenannte ETFs, die das schon für uns tun. Okay, die streuen schon Investments in ganz vielen Ländern. Da muss ich nur ein Produkt kaufen und ich habe ganz viele Aktien in meinem Portfolio automatisch, ohne die alle einzeln auswählen zu müssen. Also das ist wirklich eine super Investitionsmöglichkeit. Wir nennen das Diversifikation. Okay, tolles Wort. Da würde Felix Lobrecht sagen, perfekt gewordetes Wort. Ja. Diversifikation. Risiken durch Streuung über verschiedene Bereiche minimieren. Das ist das wichtigste Prinzip beim Investieren. Jetzt werden viele sagen, okay, aber das ist ja total langweilig. Ich will doch irgendwie eine Aktie kaufen, die heute bei 10 Euro ist und wenn ich sie verkaufe, ist sie bei 500 Euro. Und dann bin ich auf einen Schlag reich. Und das glauben viele, dass man das machen sollte, weil einem das auch oft erzählt wird. Ich habe hier mal ein paar YouTube-Thumbnails mitgebracht. Ich habe nämlich mal eingegeben, welche Aktie soll ich heute kaufen bei YouTube? Und da kommen ganz viele Videos und ich lese mal vor, was da drauf steht. Da gibt es zum Beispiel so Thumbnails, da steht drauf, ich kaufe 5 Aktien, 5-mal Riesenpotenzial und so eine Rakete hier, die durchstartet. Größtes Kaufsignal seit 10 Jahren. Massiv unterbewertet, viel zu billig, diese Aktien kaufe ich jetzt. Oder hier, die Tore zum Erfolg sind offen. Okay, also das suggeriert so ein bisschen, man muss das Video gucken, dann wird einem da gesagt, die 2, 3 Aktien, die soll ich kaufen und die werden dann explodieren im Preis und dann ist man auf einen Schlag reich. Also ich muss jetzt sagen, als Wissenschaftler muss man immer bescheiden sein. Ich habe diese Videos nicht alle angeguckt. Und ich kann deswegen nicht jedes einzelne dieser Videos jetzt hier irgendwie diskutieren, aber ich sage einfach mal, warum ich es für unwahrscheinlich halte, dass es klappt. Es ist so, der durchschnittliche Investor, der hält das Marktportfolio. Das ist einfach deswegen so, weil wenn wir alle Portfolios von allen Menschen auf der Welt zusammentun, dann ist das der Markt. Das liegt daran, weil jede Aktie zu jedem Zeitpunkt von irgendwem gehalten wird. Okay? Das bedeutet, wenn ich besser sein will als der Markt, bedeutet das, dass irgendjemand anders schlechter sein muss als der Markt. Wenn ich gewinne, muss irgendjemand anderes auf der Welt verlieren. Und das bedeutet, wenn ich glaube, dass ich das kann, dann glaube ich, dass ich das besser kann als die anderen. Und jetzt könnt ihr alle mal rechts und links gucken. Hier sitzen ziemlich viele smarte Leute im Hörsaal. Glaubt ihr, dass ihr schlauer seid als die? Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ja, ihr glaubt's, okay. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ihr spielt nicht nur gegen die hier im Hörsaal, sondern auch gegen Leute, die nichts anderes machen, als Aktien auszuwählen, in die man gut investieren kann. Profis, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Geschäftsberichte zu lesen, die Bilanzen von Unternehmen anzugucken und vorm Bloomberg-Ticker zu sitzen und zu gucken, ob irgendwelche Nachrichten über irgendwelche Firmen reinkommen. Ja. Und wir, unser Eins, wir handeln nach Feierabend. Es wird sehr schwer, besser zu sein als die. Der zweite wichtige Punkt, ein Nullsummenspiel, also das nennen wir Nullsummenspiel, wenn immer einer gewinnt, wer der andere verliert. Und Nullsummenspiel ist aber nur vor Kosten. Ganz wichtig, wenn ich im Aktienmarkt handle, muss ich immer was dafür bezahlen. Ich kann nicht direkt an den Aktienmarkt gehen und Aktien handeln. Ich brauche immer eine Bank, die das für mich tut und die hält immer die Hand auf. Und am Aktienmarkt selber habe ich immer einen Unterschied zwischen einem Kaufpreis und einem Verkaufspreis und das muss ich auch immer bezahlen. Das bedeutet, es entstehen immer Kosten, wenn ich handle und deswegen ist es keine gute Idee, viel zu handeln. Und das haben Barber und Odin gezeigt in einem ganz bekannten Artikel 2001, publiziert im Quarterly Journal of Economics, Boys Will Be Boys, Gender Overconfidence in Common Stock Investment. Da haben sie gezeigt, dass Männer schlechtere Investoren sind als Frauen, was nicht daran liegt, dass sie schlechtere Aktien auswählen als Frauen, sondern das liegt nur daran, dass sie mehr handeln. Die handeln zu viel und deswegen zahlen sie zu viele Kosten. Und deswegen haben sie nachher niedrigere Portfolio-Renditen. Okay? Und wenn man hier mal guckt auf die YouTube-Thumbnails, also ich erkenne da ein Muster, okay? Sind nicht viele Frauen zu sehen. Gut, okay, vielleicht sind wir nicht so smart, aber vielleicht können wir jemanden dafür bezahlen, dass er für uns Aktien auswählt. Also es gibt ja aktiv gemanagte Fonds, da gibt es Fondsmanager, Profis, die eben Aktien auswählen und ich bezahle die und die wählen dann Aktien für mich aus und ich kann eben diesen Fonds besitzen. Wir hatten eben YouTube, jetzt schauen wir mal in eine Zeitung rein, das ist die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Finanzenteil, und da gibt es einen Artikel über sogenannte Wikifolios. Wikifolios, das ist eine Social Trading Plattform, also eine Webseite, und da kann jeder von uns seine Portfolios online stellen und andere Nutzer können uns dann folgen und das bedeutet, dass die das gleiche Portfolio dann haben, wie wir als Anbieter. Okay, das macht dann eine Partnerbank, die implementiert dann die ganzen Trades. Okay, und diese Seite wird eben hier sehr gelobt in dem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und es wird gesagt, sie seien besser als aktiv gemanagte Fonds. Ich habe hier mal meine Lieblingsstelle mitgebracht aus dem Artikel und die lese ich jetzt mal vor. Im Ergebnis, das der FAZ vorab vorliegt, hat etwa ein Viertel der Fonds und ein Drittel der Wikifolios Alpha generiert. Alpha generiert bedeutet ungefähr den Markt geschlagen. Wirklich signifikant war das aber nur bei einem der 60 Aktienfonds, also Fonds schlecht. Gleichzeitig haben 58 der mehr als 1100 Wikifolios ein signifikantes Alpha erwirtschaftet. Okay, jetzt gucke ich ein bisschen in den Saal. Manche grinsen schon. Für die, die nicht so einen Statistikhintergrund haben, erkläre ich mal kurz, was hier passiert. Also, was wir machen ist, wir gucken uns 1100 Wikifolios an und gucken, ob die den Markt schlagen. Wir machen also quasi einen statistischen Test und gucken unter der Nullhypothese, dass sie den Markt nicht geschlagen haben, ob wir diese Hypothese ablehnen können. Okay? Und wenn man dann diesen Test 1100 Mal macht, vielleicht zum Signifikanzniveau von 5%, dann wird man immer in 5% der Fälle den Test ablehnen, also die Hypothese ablehnen, obwohl sie stimmt. Das nennen wir den Fehler erster Art. Das kennen manche noch aus Covid. Okay, da wurde viel über Fehler erster und zweiter Art gesprochen. Also hier würde man erwarten, dass von 1100 Wikifolios 55 signifikant sind, aber einfach nur wegen des Fehlers erster Art. Es sind jetzt hier 58. Also das ist absolut kein Beweis, dass die Dinger gut sind. Okay? Absolut nicht. Eine andere interessante Information, die meisten Anbieter dieser Wikifolios sind Männer mittleren Alters. Aber eine wichtige Erkenntnis ist ja auch drin in dem Artikel, nämlich professionelle Fondsmanager sind auch nicht besser. Also die Profis, die es eigentlich wissen müssten, die können es in der Regel auch nicht. Und das ist keine neue Erkenntnis, das wissen wir auch schon lange, auch wenn das ein bisschen in der Literatur diskutiert wird in der letzten Zeit. Aber die überwiegende Menge der oder die meisten Wissenschaftler, die sich damit befassen, sagen das Gleiche wie Burton Malkiel. Das ist ein ganz bekannter US-Ökonom. Der hat hier einen Kommentar geschrieben fürs Wall Street Journal. Und er sagt, empirical evidence suggests that active funds underperform index funds by approximately the difference in their cost. Also die Aktiven haben die gleiche Rendite wie die passiven Fonds, also diese ETFs oder so, wo ich einfach nur in den Markt investiere. Der Unterschied sind die Kosten. Und die können ziemlich hoch sein bei aktiv gemanagten Fonds. Die können durchaus 1-2% im Jahr sein. Okay? Und das ist schon ein ziemlich großer Teil vom Kuchen. Wenn die Rendite auf so einen Fonds vielleicht so 8% ist und ich zahle 2% Gebühren, ja, dann ist schon ein Viertel weg. Das heißt, das sollte man unbedingt vermeiden, so einen Fonds zu kaufen, der so hohe Gebühren hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein ganz wichtiges Prinzip beim Investieren ist Kosten vermeiden. Okay, jetzt hatten wir YouTube und Zeitungen. Gucken wir uns auch nochmal Bücher an. Okay? Ich bin immer erstaunt, wenn ich in einer großen Stadt in eine Buchhandlung gehe und dann zu den Sachbüchern. Dann gibt es immer ein Wirtschaftsregal und das ist komplett voll mit Büchern zum Thema Aktieninvestments. Und ich frage mich immer, was steht da drin in den ganzen Büchern? Das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Man muss doch eigentlich nur ein breit gestreutes Aktienportfolio kaufen. Und ich muss auch jetzt hier wieder sagen, ich habe die nicht alle gelesen, okay, es sind ganz schön viele, aber ich habe eine Abkürzung genommen. Es gibt so ein Buch, das heißt Die 50 besten Börsenbücher aller Zeiten von Peter Beek und Philipp Stampfer. Okay, das kann ich empfehlen, das ist ganz gut. Das ist mal auf 4 Seiten zusammengefasst, was in den ganzen anderen Büchern steht. Okay, also wirklich ein sehr guter Überblick und hat mir sehr geholfen. Und da stehen tatsächlich in einigen der Bücher, ich habe gesagt in den besten der besten Bücher, interessante Handelsstrategien drin für den Aktienmarkt. Interessant in dem Sinn, dass das welche sind, die wir uns auch in der Forschung angucken. Die Idee dabei ist, nicht zu jedem Zeitpunkt eine einzelne oder 2 oder 3 Aktien zu finden, die gerade viel zu billig sind, sondern die Idee ist, wir suchen nach Mustern im Querschnitt der Aktienrenditen. Und das soll bedeuten, wir suchen irgendwelche Charakteristika von Firmen, sogenannte Signale, die korreliert sind im Querschnitt mit den zukünftigen Renditen auf die Aktien. Okay? Und in den Büchern werden so einige dieser Signale genannt, zum Beispiel Value versus Growth. Das geht zurück auf Warren Buffett, oder ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber er ist auf jeden Fall einer der bekanntesten Investoren, die dieses Prinzip immer gepredigt hat. Und es gibt noch ein paar andere Signale, die eben auch in diesen Büchern irgendwo auftauchen. Und das fand ich ganz interessant, weil das sind welche, die wir aus der Forschung kennen. Ich habe jetzt hier so eine Monstergrafik aufgelegt mit 200 verschiedenen Signalen, die alle in der Literatur dokumentiert wurden, dass sie eben etwas aussagen können über Aktienrenditen. Also was wir hier sehen auf der Y-Achse, oder nicht sehen, weil es so klein ist, aber was man sehen kann, wenn man sehr nah rangeht, ist die Renditedifferenz zwischen Aktien, die eben ein hohes Merkmal haben, eine hohe Charakteristik und Aktien, die eine niedrige Charakteristik aufweisen. Und da sehen wir, sind eben ganz viele, die größer sind als 0 und viele davon auch signifikant. Also auch da hat man wieder einen statistischen Test gemacht. Wir sehen hier die Konfidenzintervalle. Okay, und diese 4, die sind hier auch mit in der Liste drin. Okay, die habe ich hier mal markiert. Was wir uns in der Forschung angeguckt haben, ist, wir haben uns auch diese ganzen Signale angeguckt. Das ist ein Papier, was wir geschrieben haben mit Julian Böll, der auch hier ist, und Van Chen, meinem Mitarbeiter, und Malise. Wir haben uns diese ganzen Signale angeguckt und haben die untersucht. Und die sind nicht alle komplett verschieden voneinander. Wir haben die in 10 verschiedene Gruppen eingeteilt. Und wir haben dann versucht herauszufinden, welche von diesen Signalen eigentlich korreliert sind im Querschnitt mit Fehlbewertung von Aktien. Und welche einfach nur mit Risiko oder anderen rationalen Erklärungen zusammenhängen. Und wir haben 4 verschiedene Muster gefunden oder Arten von Mustern, nämlich wir nennen die Momentum, Profitability, Issuance und Volatility. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich kann da gerne nachher, wenn wir in der Fragerunde sind, nochmal erklären, was sich dahinter verbirgt. Darüber rede ich sehr gerne, das ist mein Forschungsfeld. Und die haben wir diagnostiziert, dass die eben auf Fehlbewertung der Aktien zurückzuführen sind. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, der redet jetzt hier eine halbe Stunde, dass wir nicht einzelne Aktien kaufen sollen und nun den gesamten Markt. Und jetzt kommt er raus mit 4 Fehlbewertungen und so. Also die Frage, werde ich auch bald zum YouTuber und gebe Tipps auf YouTube, welche Aktien man kaufen soll? Leider nicht. Ich muss nämlich direkt wieder Wasser in den Wein gießen. Es gibt auch eine Literatur zum Thema Kosten zur Implementierung dieser Handelsstrategien. Hier habe ich ein Papier rausgenommen von Chen und Velikov mit dem Titel Accounting for the Anomaly Zoo, a Trading Cost Perspective. Und was die Investoren da finden ist, the average investor should expect tiny profits. Okay, also was sie im Detail finden ist, es ist sehr, sehr kostspielig, diese Handelsstrategien wirklich umzusetzen, weil man muss sehr, sehr viel handeln. Okay, also ich muss eigentlich jeden Monat Tausende von Aktien kaufen und verkaufen. Und manche muss ich verkaufen, die besitze ich gar nicht. Das heißt, ich muss die leer verkaufen. Das ist sehr, sehr teuer, also mit sehr hohen Kosten verbunden. Und für uns ist das einfach nicht lohnend. Okay, also keine einzige dieser Handelsstrategien, die wir uns in der Forschung angucken, lohnt sich wirklich. Also auch hier wieder Kosten. Kosten sind ganz wichtig. Man sollte versuchen, so zu investieren, dass die Kosten nicht so hoch sind, denn die fressen sehr leicht die Renditen auf. Okay, damit bin ich am Ende. Fazit, Aktien sind eigentlich eine sehr, sehr gute Anlagemöglichkeit. Die geben uns ein sehr gutes, ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Rendite. Ganz, ganz wichtig ist das Prinzip der Diversifikation. Bitte keine Einzelaktien kaufen. Ich weiß, dass das schwer ist, wenn dauernd Leute einem auf Partys erzählen, ich habe Rheinmetall gekauft von einem Jahr und jetzt ist es irgendwie 10-mal so hoch, der Aktienkurs. Aber das geht. Ich mache das auch schon seit 10 Jahren. Okay? Wenn Leute hören, was ich beruflich mache, dann erzählen die mir immer, was sie für tolle Investoren sind. Und das ist in Ordnung. Dann kann man einfach sagen, das ist doch super für dich, dass das geklappt hat. Ganz oft erzählen die nämlich nicht, dass sie noch 10 andere Aktien im Portfolio haben, die alle total abgeschmiert sind. Und einer hat mir sogar mal erzählt, das stimmt zwar, die anderen Aktien sind alle schlecht gelaufen, aber die habe ich ja noch, die habe ich ja noch nicht verkauft. Ja, und die kommen ja wieder. Die kommen nicht wieder, okay? Die kommen nicht wieder. Nur weil ihr die Aktien mal gekauft habt, als sie teuer waren, heißt das nicht, dass die da wieder zurückkommen. Okay? Das zweite Wichtige ist Kosten, okay? Kosten können die Renditen deutlich schmälern und die entstehen vor allem, wenn man handelt. Also einfach nicht so viel handeln, einen Sparplan und einfach nicht mehr reingucken und 30 Jahre ansparen und dann werdet ihr sehen, dann habt ihr eine tolle Rendite und genug gespart fürs Alter hoffentlich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auf die Diskussion.
Julian Timme war das für euch, Professor für Finance in Karlsruhe. Nach seinem Vortrag, da gab es noch ein paar interessante Fragen, vor allem zu ETFs und auch dazu, was er selbst an Aktien hat. Hier also noch ein Ausschnitt aus dem Q&A als Ergänzung zum Vortrag.
Erstmal Dankeschön für die interessante Veranstaltung. Ich habe eine Frage und zwar der MSCI World ist ja, sage ich mal, auch diversifiziert, aber da sind ja schon irgendwie sehr große Anteile auch von vor allem amerikanischen Firmen drin. Was könnte man stattdessen kaufen, das quasi besser diversifiziert ist?
Ja, also der MSCI World hat ungefähr 70% US-Anteil. Das wird auch häufig kritisiert. Das liegt daran, dass der US-Aktienmarkt sehr, sehr teuer ist, sagen wir mal. Also es sind auch in den USA einfach sehr viel mehr Firmen an der Börse als zum Beispiel in Deutschland. Das ist ein Grund. Und es gibt eben auch Produkte, die weniger stark US-basiert sind. Es gibt auch Fonds, die zum Beispiel nach dem Bruttosozialprodukt gewichten. Okay, die haben dann eben einen höheren Anteil zum Beispiel in Europa. Ansonsten könnte man aber auch zum Beispiel einen MSCI World kaufen und dann nochmal einen anderen ETF dazu, vielleicht auch irgendwie einen europäischen Indexfonds oder Emerging Markets oder sowas. Also ich glaube, wenn man so 2, 3 verschiedene kauft, weil man sich mit dem MSCI World nicht so wohlfühlt, weil da so viel USA drin ist, dann ist man auf jeden Fall ganz gut aufgestellt und dann macht man nichts falsch.
Ja, auch nochmal danke für den Vortrag. Es heißt ja auch oftmals, Sie haben es ja auch erwähnt, ETF investieren, tolle Sache. Und wenn es aber so viele Leute in ETFs investieren und ETF bildet ja vor allem das ab, wie viel Geld es investiert ist, investieren dann plötzlich irgendwann alle nur noch in das, wo die anderen investieren und dadurch bildet sich eine Blase auf. Und das frage ich mich, wenn jetzt alle in ETFs investieren, wäre das ja gar keine gute Möglichkeit mehr.
Naja, also ja, das ist auf jeden Fall auch was diskutiert wird in der Literatur. Da hat zum Beispiel Christian noch ein Paper dazu. Muss man auch mal Werbung machen jetzt an der Stelle. Sehr, sehr interessant. Das ist die Frage, ob eine Blase entsteht, das ist erstmal nicht so klar. Also der Konzern ist eher, dass die Preise weniger Informationen widerspiegeln, weil alle einfach immer nur alles kaufen. Und es gibt dann am Ende, wenn das wirklich alle tun würden, gäbe es halt niemanden mehr, der eben den Preis korrigiert. Weil wenn der Preis zu hoch ist, dann muss es eben auch immer Leute geben, die sagen, der ist zu hoch, jetzt handle ich dagegen. Und wenn er zu niedrig ist, muss eben Leute geben, die da reingehen und den hochhandeln sozusagen. Genau, also das ist sozusagen die Sorge, dass wenn alle Leute nur noch ETFs kaufen, dass das passiert. Ich sehe das im Moment nicht. Es gibt eben große institutionelle Investoren, die auch noch immer auf ihr eigenes Buch handeln, also Hedgefonds und andere. Ich glaube schon, dass die Preise im Moment noch einigermaßen informiert sind. Genau, es gibt dazu Forschung zu dem Thema, weil wir natürlich jetzt viel, viel mehr passive Fonds haben als noch vor 20 Jahren. Also da gibt es schon einen sehr starken Trend in der Industrie. Ja.
Ich hätte auch noch eine Frage zu ETFs, weil es ist ja auch immer die Frage, wie moralisch ist das und was man da investiert. Möchte man in gewisse Firmen investieren? Und deswegen finde ich, es ist super schwer zu entscheiden, möchte man jetzt wirklich in so einen großen ETF investieren, wo halt alles Mögliche drin ist und es irgendwie für mich auch eine ökologische, moralische Frage immer ist.
Ja.
Genau, was sagen Sie dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also auch da gibt es eine große Diskussion in der Literatur. Es ist immer die Frage, ob ich einfach Firmen, die schmutzig sind sozusagen, ob ich die einfach nicht mehr finanzieren will, also mein Kapital rausnehme, oder ob ich sage, gerade dann investiere ich und gehe dann zur Jahreshauptversammlung und übe halt Druck aus. Also ich meine, wenn ich eine Aktie kaufe, dann werde ich Besitzer des Unternehmens. Und wenn genug Leute, die das Unternehmen haben, eben das Unternehmen ändern wollen. Also da gibt es eine große Diskussion darüber. Aber es gibt natürlich auch Produkte, die zumindest zertifiziert sind und bestimmte Kriterien erfüllen. Da sind wir im Moment noch relativ am Anfang, weil diese verschiedenen Labels, die es gibt, es gibt sehr viele Labels und die sind zum Teil nur schwach miteinander korreliert. Das heißt, es ist nicht so richtig klar, was die eigentlich aussagen. Aber in der EU gibt es ja jetzt die EU-Taxonomie. Die wurde ja in Deutschland sehr kritisiert wegen Atomkraft und so. Aber das ist eigentlich natürlich ein super Prinzip, weil da will man sich auf einen Standard einigen, auf richtige Kriterien, wann irgendetwas nachhaltig ist und wann nicht. Und Firmen müssen das reporten. Die Firmen finden das auch nicht so toll, weil das wahnsinnig viel Arbeit ist für die. Aber für uns Investoren bedeutet das, dass wir einfacher entscheiden können, das ist zumindest der Gedanke, welche dieser Firmen eben nachhaltig wirtschaften und welche nicht. Und da gibt es dann eben auch darauf aufbauend auf der EU-Taxonomie eben Produkte, die eben nur in nachhaltige Firmen investieren. Also da kann man dann auch mit einem guten Gewissen in so Produkte, glaube ich, investieren. Also da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren auf jeden Fall.
Vielen Dank für diese tolle Antrittsvorlesung. Wären Sie bereit, mit uns vielleicht zu teilen, was Sie selbst im Aktiendepot haben?
Also mittlerweile nicht mehr so viel, weil ich ein Haus gekauft habe. Aber vorher hatte ich nur ETFs. Ja. Also wirklich das, was ich erzählt habe, das wende ich auch bei mir selbst an. Ich habe auch keinen Spaß daran, irgendwie ins Casino zu gehen oder so. Deswegen, ich habe auch keine Einzelaktien. Also das ist ja auch nicht verwerflich. Also auch das vielleicht nochmal. Wenn man jetzt BVB-Fan ist und man kauft sich eine BVB-Aktie für 3,50 Euro, finde ich das völlig in Ordnung. Und dann kann man sich freuen, wenn sie sich für die Champions League qualifizieren, dann geht der Preis hoch oder so. Ja, oder wenn man irgendwelche Unternehmen schön findet und dann da gerne mal zur Jahreshauptversammlung gehen will, dann ist das doch völlig in Ordnung. Aber mir geht es halt eher darum, wenn man jetzt fürs Alter spart, sollte man nicht seine gesamten Ersparnisse sozusagen in eine Aktie tun. Ja. Und ich war wirklich ein super langweiliger Investor. Ich habe da auch nie reingeguckt. Also ich hab auch nie auf den Kontostand geguckt. Also das ist lustigerweise so, dass mich das in meinem eigenen Fall nicht so interessiert hat.
Ja, langweilig ist in dem Kontext ja auch nicht zwingend was schlecht, das würde ich jetzt mal sagen. Weil meistens ist es ja gar kein so gutes Zeichen bei Aktien, wenn einem deshalb der Puls geht. Der Finance-Professor Julian Timme war das zur Frage, ob wir Aktien kaufen sollten und wenn ja, welche. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage Tschüss, viel Erfolg beim Investieren und bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.